Ja, einen schönen guten Abend. Danke, Marliese, Rainer-Peter und Manuela Steger für eure Organisation, Einladung, Einleitung für euer Dasein, für das Bekanntmachen, für das Einladen von so vielen Pädagogen. Ich glaube, es sind etwa 100 Pädagoginnen und Pädagogen aus ganz Tirol gekommen, wirklich von allen Ecken. Ich konnte vorher ein bisschen Einblick nehmen. Ich kenne ja keinen Namen, aber die kannte nicht einmal alle Dörfer, die da genannt waren. Es war schon beeindruckend. Und es sind sonst über das Institut auch viele von Vorarlberg und Tirol gekommen. Danke für euer Kommen. Ich freue mich sehr auf diesen Abend, wo wir über ein Thema sprechen wollen, das so nicht gerade das angenehmste Thema ist, oder? So, wenn es schwierig wird. Das ist jetzt nicht das Schöne, da geht es jetzt mal nicht um Sinn finden oder um viel Freiheit oder Verantwortung oder so, sondern da stehen wir an, da wissen wir nicht weiter. Das sind sehr menschliche Situationen, die uns unter Umständen sehr belasten können, wo wir verletzend werden können, wo wir verletzt sind, wo wir hilflos sind, wo wir nicht weiter wissen, wo wir aufschreien, wo wir wütend werden, wo wir sagen, jetzt reicht's aber, kannst du nicht endlich aufhören, wo wir auf die Palme kommen, wo wir aus dem Häuschen geraten, wo wir in Rage geraten, in Furore geraten. Das alles können wir. Wir als Menschen haben wir dieses Potenzial in uns und fragen uns ja, ist das denn wirklich sehr menschlich? Möchte ich so sein? Im Allgemeinen liebt man es nicht sonderlich, wenn man wütend wird, wenn man zornig wird, wenn man andere abzuwerten beginnt, zur Sau macht, zur Schnecke macht, weil man selbst zur Schnecke gemacht wird, weil man selbst nicht rauskommt, weil man sich so in die Enge getrieben fühlt, dann ist man ausweglos, hilflos und wie kann man sich dann helfen? Und dann wird man eben aggressiv, wütend, schlägt, zerschmeißt Teller, schmeißt Türen, gibt vielleicht eine Ohrfeige, obwohl das ja schon längst alte Erziehungsmethoden sind und überkommene, und trotzdem rutscht einem die Hand aus. Und man ist selbst meistens unglücklich darüber und die Umgebung auch. Das sind schwierige Themen. Wie passt das zu unserem Menschenwürde, zu unserem hehren Menschsein, zu dem großen Menschenbild, das Schiller zeichnet, der freie Mensch und oder die Religion, wie sie uns vorstellt, wie wir Nächstenliebe leben sollen, und schon wieder ging es nicht. Dabei bemühen wir uns. Früher konnte man wenigstens beichten gehen, dann war es wieder erledigt. Aber wer geht halt schon beichten? Was tut man denn halt, wenn man so eine Situation ist? Also, es wird schon leichter, wie Sie sehen. Ja, und was tun wir, wenn das Kind nicht gehorcht? Und wenn man es ihm wiederholt sagt und es macht die Aufgaben nicht. Und wieder kommt es nicht nach Hause. Wenn der Partner ständig nörgelt, wenn man mit Schreien nicht mehr weiterkommt. Was tut man im Beruf, wenn man Mitarbeiter hat, die einem ständig dreinreden, ständig besser wissen, ständig korrigieren, die einen stören, die sich nicht duschen und stinken und man muss mit ihnen das Zimmer teilen. Das ist alles nicht zum Aushalten. Wie gehen wir denn mit solchen Situationen um? Und ganz besonders störend sind diese Kommentare und Belästigungen, wenn man sich selber hilflos fühlt, wenn ich einfach nicht weiß, ja, was kann ich jetzt tun, wenn man gelähmt ist und man ansteht. Oder in der Schule, im Kindergarten, die lieben Angehörigen, wenn sie kommen und dann Verbesserungsvorschläge machen für die Schule oder für den Kindergarten. Und wenn sie Druck machen, und wenn sie drohen und wenn sie Erwartungen haben und verlangen und wenn sie das Team durcheinander bringen, wenn man Ärger hat im Team, wenn man die wenn dann der Ärger auf diese Eltern sich auf das Kind überträgt, weil Ärger, so Sachen können gut übertragen werden, die bleiben nicht an dem Auslöser hängen, sondern das geht dann über bis zur Sittenhaftung. Aggression, Rache, dann ohne dass man es will, behandelt man das Kind dann schlechter, schärft, straft es eher und so weiter und ist selbst unglücklich. Aber was kann man tun, wenn man in solchen Dynamiken ist? Und wenn die Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiter, wenn auch die auf einen Druck machen, du bist dafür zuständig, mach du und so weiter. Und man selbst ist voller Spannungen und sagt, ja, ich habe ja getan, was ich konnte, mir geht nicht. Und dann wird es schwierig. Was ist es aber, das solche Situationen schwierig macht? Was bringt uns in solche Schwierigkeiten? Was liegt da an mir? Was liegt an der Situation? Wir haben alle solche gewisse Druckknöpfe bei uns. Wenn man auf die draufdrückt, dann kommt schon die Anschuldigung, der Vorwurf, da kommt schon das sich rechtfertigen, da kommt schon das Jammern und immer ich und immer bin ich schuld und so weiter. Warum haben wir solche Druckknöpfe? Wie läuft das ab? Wir sind doch freie Menschen. Wir können doch sagen, Schluss damit, das mache ich nicht. Aber es gelingt uns nicht immer. Manchmal. Manchen Menschen gelingt es eher öfters. Anderen Menschen gelingt es eher selten und manchmal gibt es auch Menschen, denen gelingt es so gut wie nie. Das hat sehr mit der eigenen Persönlichkeit, mit der eigenen Struktur zu tun. Wie können wir das verstehen? Ich möchte zunächst ein bisschen Einblick geben in so ein Verständnis des Menschen, in den Hintergrund, aus dem heraus wir so handeln. Und dann möchte ich ein paar Beispiele bringen. Und eines, vielleicht ein etwas längeres, wo wir da mal auch tiefer gehen in die Gespräche der Beratung und so hinein, um zu sehen, womit das zusammenhängt. Und vielleicht können Sie für analoge Situationen sich irgendwas herausnehmen und sagen, ah, das kenne ich, das könnte ich auch mal versuchen oder das inspiriert mich. Zunächst aber ein paar allgemeine Überlegungen oder eine Beschreibung mal von diesem Druckknopf. Wir haben so etwas, wo wir plötzlich ausrasten. Und man weiß schon, die Schwiegermutter muss nur in die Küche kommen, den Topf heben, mit dem Löffel ein bisschen Suppe rühren und sagen, ach, da fehlt Salz. Und schüttet schon Salz rein. Das ist nicht zum Aushalten. Es ist eigentlich nichts Schlimmes passiert. Das hat mir eigentlich geholfen. Aber das ist so schwer zu ertragen. Solche Sachen sind Druckknöpfe. So, das, was wir als Druckknöpfe bezeichnen, solche Reaktionen, haben Charakteristika. Es ist kennzeichnend für solche Situationen, dass wir ohne Überlegung reagieren. Das ist nicht gewollt, das passiert uns. Das haben wir Menschen. Wir haben zwar ein Bewusstsein, aber das meiste geschieht abseits des Bewusstseins. Es geschieht also, es nimmt etwas die Führung, übernimmt die Führung in uns. Und wir reagieren. Wir handeln eigentlich gar nicht mehr. Handeln heißt, ich habe mich jetzt entschieden, hierher zu kommen und den Vortrag zu halten. Das ist ein Handeln. Und euer Handeln ist, ihr habt entschieden, ihr kommt her und wollt da was hören. Freiwillig. Niemand ist gezwungen. Handeln. Dieses Reagieren hat eine ganz andere Charakteristik. Da ist nichts Freies dabei. Das passiert mir. Das überrollt mich. Und das kann mitunter sehr heftig sein, sodass ich mich selber gar nicht kenne. Was? Ich kann da so wütend werden, so schreien? Mir rutscht die Hand aus? Ich komme über diese Kränkung nicht hinweg? Ja, was ist denn mit mir los? Jeder Mensch kennt solche Situationen. Diese automatischen Reaktionen sind also Automatismen. Wie das Bild des Druckknopfs, wie beim Automaten, man wirft die Münze rein, drückt den Knopf und dann kommt das Mineralwasser raus. Und da kommt halt nicht Mineralwasser, sondern unkontrollierte Reaktionen. Das haben wir in uns. Der Mensch ist so gebaut. Vielleicht hat da der liebe Gott einen Konstruktionsfehler gemacht. Der hätte uns ja besser konstruieren können, dass wir da immer souverän bleiben, den Überblick haben, immer verständig, klar uns verhalten. Aber das haben wir nicht, das können wir nicht immer. Wann kommt es zu solchen Reaktionen? Wir sehen also, im Menschen gibt es zwei verschiedene Verhaltensweisen. Das eine ist das freie Handeln, da tue ich, was ich will. Und das andere ist das Reagieren, da tue ich was, haben wir gar nicht gefragt, ob ich das will oder nicht. Das passiert, das ist eben ohne Überlegung, automatisch und sehr oft heftig, unverständlich heftig. Das sind zwei Beine, auf denen wir stehen. Wann nun kommt es zur Auslösung solcher heftiger Reaktionen? Da braucht es zwei Dinge, zwei Elemente. Das eine ist die Grundlage für diese Reaktion, das ist, dass immer etwas in Gefahr ist. Etwas Wichtiges, Wertvolles, mir Liebes oder etwas Schmerzliches wird angerührt. Und ich fühle, da hänge ich dran, das ist mir wichtig, das lasse ich mir nicht sagen, das lasse ich nicht machen mit mir. Das ist mir wichtig, das geht mich persönlich an. Das sind also Werte, die personal sind und eine vitale Bedeutung haben, oder Schmerzen, Verletzungen, die berührt werden. Und wenn wir in dem behindert werden, was uns wichtig ist, oder in dem angerührt werden, was uns schmerzt, dann heulen wir auf, dann schreien wir auf. Diese psychischen Reaktionen sind wie ein großes, lautes Au. Die kommen zum Beispiel, wenn wir als Beifahrer im Auto sitzen und da wird schnell gefahren. Und dann beginnt der Beifahrer zu schreien. Kannst nicht langsamer fahren? Was schützt der Beifahrer? Oder es kann auch die Beifahrerin sein. Was wird da geschützt in so einer Situation? Der Beifahrer hat Angst. Angst um sein Leben. Das könnte ein Unfall werden. Da ist nicht mehr sicher, ob die Kontrolle in einer Kurve gehalten wird. Und was passiert dann? Dann hebt es uns raus. Das ist gefährlich. Da ist also der Wert, der ist vital gefühlt, das spürt man, das fühlt man, das geht einem in die Knochen. Und dann ist es natürlich schon schwierig zu sagen, du Schatzi, würdest du was ausmachen, wenn du ein bisschen langsamer fahren würdest? Wenn man so um die Kurve fährt und es quietscht, und es schleudert einen schon ein bisschen, dann schreit man auch, die Seele schreit auch, weil sie das Leben retten will. oder wenn der Partner ständig nörgelt. Kommst schon wieder zu spät. Kannst du niemals pünktlich kommen. Musst du immer so griesgrämig reinschauen. Und wenn du die Nase schnallst, kannst du das ein bisschen leiser machen. Das sind oft Kleinigkeiten, die einen sehr stören. Und wenn man dann so heftig reagiert, was ist da der Wert, der geschützt wird? Was ist da in Gefahr? Lass ich euch ein bisschen nachdenken. Was ist da in Gefahr? Hat jemand eine Idee? Das ist ein bisschen schwieriger als das Autofahren. Beim Autofahren ist es leichter. Das habe ich beantwortet, das Autofahren ist leichter. Das ist schwieriger, weiß ich nicht. Was ist da die Gefahr? Was ist die Belastung? Was macht es schwierig? Wisst ihr, es ist wichtig, sich so zu fragen, was macht es schwierig, wenn wir solche Schwierigkeiten haben? Weil wir können das nicht immer einfach so aus dem Ärmel schütteln, sondern müssen auf die Dinge schauen. Da ist schon was Kluges drinnen. Da ist zum Beispiel drinnen, dass wenn du so weitermachst, bringst du unsere Beziehung in Gefahr. Ich kann dich so nicht mehr so mögen. Mein Mögen nimmt ab, wenn du dich so verhältst. Es widersteht mir mehr und mehr. Ich freue mich schon gar nicht mehr auf dich. Das nimmt zu. Das möchte ich aber nicht, weil es ist mir schon was Wichtiges, in einer guten Beziehung mit dir zu sein. Und da schreit die Seele auch wieder, au. Und man reagiert heftig. Es ist, man sagt sich vielleicht selber, naja, so sonderlich klug war das jetzt vielleicht nicht, dass ich wieder so reagiert habe. Man ist vielleicht selbst auch unglücklich darüber, aber ich kann mich gar nicht zurückhalten. Weil man wird ja oft so unvermutet, stößt man auf solche Situationen. So wie plötzlich quietscht es in der Kurve, mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und dann schreit man, weil es einen überrascht. Da haben wir offenbar ein System in uns, das es ermöglicht, noch eine Reißleine zu ziehen, eine Notbremse zu ziehen, um möglichst viel Schutz herbeizuholen, und zwar möglichst schnell. Überlegungen sind da viel zu langsam, weil die gehen über das Großhirn. Das Großhirn ist sehr spät in der Evolution dazu gekommen. Das ist noch so neu, dass unsere Natur sich noch gar nicht richtig daran gewöhnt hat, dass wir ein Großhirn haben. Die hat hunderte Millionen Jahre ohne Großhirn gelebt und hat überlebt. Und jetzt ist da etwas draufgepfropft. Was tut da die Natur? Die sagt, naja, wenn es ruhig und nett ist, darfst du da schon sagen, was du tun willst und so. Aber wenn Gefahr ist, da pfeift man auf dich. Da müssen wir zu den altgewohnten, eingefahrenen, guten, verlässlichen Mechanismen zurückgreifen. Weil in so einer Gefahr, da können wir nicht mehr lang hin und her überlegen. Und außerdem ist der Bogen über das Großhirn mit so vielen Schaltstellen viel zu langsam. Das dauert gleich eine Sekunde länger, als wenn ich einfach reagiere. Es geht viel schneller. Ich werde mir dann, nachdem ich reagiert habe, werde ich mir erst langsam bewusst, dass ich reagiert habe. Da können wir auch im subjektiven Erleben sehen, dass hier neurologische Kreise unterschiedliche Zeitabläufe haben und können im Bewusstsein wahrnehmen, dass wir schon längst etwas getan haben, und dann werden wir erst, wird uns bewusst, dass wir jetzt was getan haben. Und wenn das Kind störend in der Schule ist und unangenehm ist und lästig ist und ständig schwätzt und sich nicht beruhigen lässt, das könnte auch so etwas sein. Um was würde es dem Kind denn da gehen? Da haben wir, glaube ich, im Allgemeinen ein gutes, intuitives Gefühl. Oder wenn Kinder so störend sind, das ist lästig, da kann man sie dann mal anschreien und sagen, kannst nicht einmal eine Ruhe geben, ihr habt es schon fünfmal gesagt. Oder was denn, wenn man halt noch im Winkel jemanden schickt in der Volksschule oder so. Ja, ich bin so aufgewachsen, bitte, das ist das Ergebnis aus dieser Pädagogik. Es war schon beschämend, im Winkel stehen zu müssen, aber ich habe halt meistens versucht, irgendwas Lustiges daraus zu machen. So mit dem Rücken. So. Ja, das Kind möchte gesehen werden, Anerkennung, möchte Kontakt, möchte Beziehung. Solche Sachen sind dann das Wertvolle, wo dann die Menschen, auch Kinder, automatisch so reagieren und sich verhalten. Was, wenn man mit dem Kind dann darüber redet, sagt, ja, ich sehe schon ein, ich sollte aber am nächsten Tag geht es wieder so weiter. Die Grundlage für diese Reaktionen ist, dass wir alle ein gutes Leben möchten. Entsprechend den Basisdimensionen unseres Daseins, unseres Lebens. Wir möchten ein sicheres Leben. Wir möchten nicht in Gefahr kommen. Das ist ganz basal. Wenn wir in Gefahr kommen, wenn eben Auto fährt oder so, dann klinken wir aus. Wir möchten gute Beziehungen haben, Nähe, Wärme erleben. Wir möchten Werte erleben. Wenn wir das nicht haben, dann geraten wir in Wut, dann können wir nicht mehr an uns halten. Da kriegen wir eine solche Stinkwut auf unseren liebsten Menschen, sogar auf die Kinder, die wir so lieben. Aber zwischendurch können sie am Mond schießen. Ich glaube, jedes geliebte Kind wurde innerlich auch schon mal auf den Mond geschossen. Kinder waren einmal Engel, aber im Moment, wenn sie da sind, sind sie es nicht mehr. Wir möchten uns selbst sein können. Wir möchten einen Selbstwert haben, eine Anerkennung bekommen, Wertschätzung, Lob. Wir möchten unseren Freiraum haben, selber entscheiden können, nicht bevormundet werden, nicht unterdrückt werden. Das ist auch eine ganz wichtige Dimension in unserem Leben. Wenn das nicht geht, da werden wir ärgerlich, da die Kinder beginnen zu trotzen. Nein, mache ich nicht. Grenzen sich ab. Ich lasse mir nicht alles diktieren. Auch Kinder sind bereits Menschen. Und auch Kinder sind bereits eine Person. Die spüren das genauso wie der Erwachsene. Und sie sind sehr sensibel für diese Erlebnisse. Wenn sie nicht gesehen werden, nicht begegnet werden, dann fehlt ihnen Substanzielles. Da werden sie rabiat. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie sich selbst sein wollen, weil sie ihr Leben leben wollen, weil sie eine Freiheit leben wollen. Und sollen. Das sollen ja autonome, erwachsene Menschen werden, die selbst Entscheidungen treffen, die nicht einfach nur Kopien sind oder Verhalten abschauen von anderen und nachmachen. Und wir möchten alle auch in einer Entwicklung stehen, wo es gut ist. Eine Entwicklung, wo etwas Gutes wird. Wo es einen Sinn hat. Schulaufgaben machen, wenn man da den Sinn nicht sieht, ist es sehr gesund vom Kind, wenn es sich verweigert und sagt, machen wir das. Video ist viel sinnvoller. Das ist gesund vom Kind, das ist sehr autonom, das Kind nimmt Verantwortung für sein Leben im Grunde auf. Es hat vielleicht nicht ganz den Horizont, den Weitblick, um was es da alles geht und welche Konsequenzen es hat. Da braucht es dann wieder Begleitung, Führung, Begegnung, dass man mit ihm darüber spricht, es anhält, mit ihm zusammen Dinge macht. Wenn man es zusammen macht, können Kinder viel mehr machen. Ein 7-jähriges, ein 8-jähriges, 9-jähriges Kind kann schwerlich das eigene Zimmer aufräumen. Das muss man halt zusammen machen. Und mit 10, 11 kann es dann. Also angemessen zu dem, was dem Kind möglich ist, dann werden die Dinge sinnvoll. So möchte jeder Mensch leben, ein gutes Leben. Ein Leben, wo die Freiheit einen guten Platz hat, wo man innerlich sagen kann, ja, das will ich, das mag ich, das ist mir wichtig, das tut gut. Und ich möchte nicht Schmerzen erleben müssen, ich möchte nicht depriviert werden, also Mangelzustände und aus an den Rand geschoben werden. Nein, ich möchte diese Fülle im Leben haben. Und wenn das in Gefahr gerät, dann haben wir die Reaktion. Nicht unbedingt. Man kann auch mit Handeln auf die Situationen antworten. Ich kann zum Beispiel, wenn diese Fülle des Lebens, das gute Leben in Gefahr ist, ich kann dem Partner sagen, du, mir geht's nicht mehr gut mit dir. Oder ich kann dem Kind in der Schule sagen, du, weißt du, du störst mich, du störst die anderen und du selber kriegst von dem, was wir tun, zu wenig mit. Ich muss nicht gleich reagieren. Wir können ins Gespräch treten. Das ist die, sagen wir, gehobenere Ebene des mitmenschlichen Umgangs. Das ist das, was wir wünschen. Da sagen wir, ja, da ist ein personales Miteinander. Da findet Begegnung statt. Da können wir über die Sachen reden und uns austauschen. Und mit mehr oder weniger Ruhe die Inhalte einander erklären und schauen, kann es der andere verstehen und wie steht er dazu und ihn anfragen, was seine Meinung ist und so weiter. Ob es ein Erwachsener ist oder ein Kind ist, das geht überall grundsätzlich. Aber manchmal sind wir dann eben überrascht, da geht es gerade zu schnell oder ich weiß mir gar nicht zu helfen. Und dann kommen die Reaktionen. Man kann diese Reaktionen, die eintreten, wenn etwas von diesem Wertvollen oder von dem, was wir subjektiv als gerade als gutes Leben empfinden, dass man uns nun nimmt oder bedroht oder in Gefahr ist und so, wenn diese Reaktionen, die dann auftreten, die bezeichnet man als Schutzreaktion, Coping-Reaktion, Automatismen. Freud hat sie auch Abwehrmechanismen genannt. Das ist eben dieses automatische Verhalten. Darüber weiß man relativ wenig in der Bevölkerung. In der Psychologie weiß man sehr viel darüber. Es ist schon gut, wenn Lehrer und Lehrerinnen, Eltern, Partner, Erwachsene wissen, dass wir so ausgestattet sind, dass wir neben dem vernünftigen Verhalten auch das unvernünftige, das irrationale Verhalten haben, indem es nur darum geht, im Moment Schutz zu verschaffen. Und zwar praktisch ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist nicht die Lösung des Problems, sondern es geht nur darum, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ich möchte nicht dieses unangenehme Gefühl, diese Belastung, diese Spannung, diese Entwertung, diesen Schmerz weiter spüren müssen. Nichts wie raus. Das tun die Schutzreaktionen. Nichts wie raus. Wie immer es geht. Ob ich den anderen dabei verletze oder nicht, ist mir egal. Zuerst muss er überleben. Dann können wir wieder reden drüber. Also das ist sehr aus der Evolution stammend, pures, nacktes, naturales Überleben. Eine Fähigkeit, dieses Überleben möglichst zu sichern. Diese Reaktionen sind über hunderte Millionen Jahren entstanden. Auch die höheren Tiere haben sie. Hunde, Katzen, die rennen auch davon. Coping-Reaktionen, das ist also davonrennen, fliehen, vermeiden, ankämpfen, hinausgehen, Türe schlagen. Immer passiert mir da was. Oder aus lauter Ärger eine Tafel Schokolade verdrücken. Einen Putzanfall bekommen. Aber das scheint etwas Neues zu sein. Alle Formen von Aggression, von Hass und Wut und Zorn und Ärger und Zynismus und zur Sau machen. Aber auch so ganz tief liegende Schichten, Todstellreflexe wie Verstummen, nichts mehr sagen können, sich gar nicht mehr rühren können. Völlig vergessen, was geschehen ist. Ausgeblendet. Keine Gefühle mehr empfinden zu etwas Erlebtem. Da gibt es eine große Palette, hunderte Formen, die sich in diesen Kategorie der Schutzreaktionen oder der Coping-Reaktionen da sammeln. Davonrennen ist wahrscheinlich jedem das Geläufigste. Das tun wir, wenn wir Angst haben. Man geht nicht zur Prüfung, wenn man zu viel Angst hat. Die Kinder, die Schüler, die haben oft so gut gelernt. Und dann gehen sie los und dann wird die Angst so mächtig, dass sie es einfach nicht mehr schaffen. Dann biegen sie ab, gehen irgendwo hin und gehen nachher wieder nach Hause. Weil sie es nicht können. Das ist nicht entschieden. Ein bisschen Entscheidung ist dabei. Weil das bisschen Entscheidung ist nur, die Angst ist so wahnsinnig mächtig und ich bin mir dessen bewusst, ich glaube, ich kann das gar nicht mehr. Ich halte das nicht aus. Und dann sagt man, ja, wenn ich es nicht aushalte, dann ist es besser, ich gehe nach Hause. Oder ich gehe irgendwo hin. Da ist man überwältigt von einem starken Affekt, von einer Gefühlsreaktion. Die Angst, die ist so dominant, wird sie, dass man mit vollem Bewusstsein die Waffen streckt und sagt, na gut, dann lass ich es. Das ist eine Flucht. Oder in dem Fall Flucht und Vermeidung, also gerade beides. Diese Mechanismen, die kommen aus der Psyche. Man nennt sie psychodynamische Reaktionen. Die Entscheidungen, das ist das personale Ich. Das geschieht weitgehend bewusst, aber nicht immer. Es ist das nicht das Kriterium, sondern das Kriterium ist, ich fühle mich frei dabei. Es entspricht mir. Ich will das so. Es ist okay. Ich bin nicht genötigt. Ich werde nicht abgeführt. Bei den Automatismen, bei diesen Reaktionen, da hat man wie die Handschelle an und wird abgeführt. Da kannst du nichts mehr oder nimmer viel oder im Moment vielleicht nicht viel dagegen machen. Es ist gut, dass wir diese Schutzmechanismen, Schutzreaktionen, Coping-Reaktionen haben, weil sie sind schnell und evolutionär erprobt. Und sie sind die besten Mittel, um das Überleben zu sichern. Das psychische Überleben, es ist nicht immer gleich das physische, dass man also umkommt oder stirbt oder abstürzt, sondern es ist auch, dass man es einfach innerlich, seelisch nicht aushält. Dass man Angst hat, man dreht es durch, man wird verrückt, man wird bewusstlos. Solche Ängste können aufkommen. Und da kommt uns dieser Apparat, diese Mechanismen zuvor und stellen sich schützend vor uns. Gut, dass wir sie haben. Wenn ich das so sage, hat das natürlich enorme Implikationen. Gut, dass wir diese Schutzreaktionen haben, heißt, Wenn sie auftreten, dann sollen wir sie nicht einfach verdammen, sondern dann haben sie einen Sinn. Dann sind sie für was da. Darin sehe ich die Aufgabe des heutigen Abends, dass wir da ein bisschen mehr verstehen und aufgrund des Verstehens dann auch ein bisschen besser damit umgehen können, bei mir und bei dir. Im Miteinander, im Privaten, im Beruflichen, im Selbstbezug, im Fremdbezug. Gut, dass wir sie haben. Und nun gibt es verschiedene Häufigkeiten des Auftretens. Bei jedem Menschen kann jede diese Schutzreaktion in einer Situation, wo man sich im Moment überfordert fühlt, sofort plötzlich auftreten. Das ist bei jedem gesunden Menschen der Fall. Wo das nicht mehr geht, da liegt schon eine Störung vor. Man braucht diese Vielfalt, diese vielen Register auf der Orgel, um die entsprechenden Töne für die entsprechenden Sequenzen des Lebens zu haben, um sich da schützen zu können. Sie können also diese Schutzreaktionen gelegentlich in einer Situation auftreten, wo es auch wirklich passend ist. Wenn jemand so fahrlässig, übermütig sagt, so Tür zuschlagen und ich habe gerade den Finger in der Tür beim Auto, dann schreie ich auf und dann schreie ich, kannst du nicht aufpassen, verdammt nochmal. Würde vielleicht nicht jede Dame oder so hier tun, aber bei mir kommt es dann schon so raus. Das ist das Schmerz, da bin ich im Moment überfordert, da kommt so ein heftiger Schmerz hoch und ich will mich schützen und ich weiß ja in dem Moment noch gar nicht, geht das jetzt weiter oder passiert da noch mehr. Da ist die Reaktion schon draußen. Es ist wichtig, dass wir schnell reagieren können. Das ist eine situative Reaktion. Oder wenn mich jemand anbrüllt, dass ich vielleicht zurückbrülle, sag, spinnst du? Was ist denn los? Oder so. Aber es kann auch sein, dass man aufgrund der Vorerfahrungen häufig ähnliche Situationen hatte und nun leicht und gerne also sehr sensibel wird auf etwas und schon, wenn es nur danach aussieht, dass wieder so eine Entwertung kommen könnte, dass wieder ein Vorwurf kommen könnte, dass man da schon wieder heftig reagiert. Dann beginnt es, da ist ein Lernprozess drinnen, dann ist eine entsprechende Sensibilisierung an und dann reagiert man relativ schnell heftig. Wiederholt. In allen ähnlichen Situationen. Dann haben wir Reaktionsmuster. Das hat praktisch jeder Mensch. Dass ich genau weiß, in der Situation, wenn das Kind zum dritten Mal wieder aus dem Zimmer kommt, und sagt, ich kann nicht schlafen, dann wird es mir zu viel. Dann beginne ich aggressiv zu werden. Muss. Wenn ich mich immer in allen Situationen, wo ich mich übergangen fühle, da reagiere ich heftig. Das färbt ein bisschen die Persönlichkeit ein. Und das kann dann noch stärker werden, dass Menschen so herangewachsen sind, dass ihre Persönlichkeitsstruktur durch diese Vorerfahrungen durch Mangelzustände, durch Verletzungen und Traumatisierungen schon verbogen sind, sodass sie gar nicht mehr anders können, als so automatisch zu erleben und zu reagieren. Dann haben wir Persönlichkeitsstörungen. Das ist dann zum Beispiel die ängstliche Persönlichkeitsstörung. Die lebt immer im Gefühl, es kann jederzeit was passieren. Ganz unsicher. Die depressive Persönlichkeitsstörung, das ist ein Mensch, der sagt, das Leben ist mühsam, schwer, die Zukunft ist düster, es wird nicht gut enden und viel Kraft habe ich auch nicht. Und selber bin ich kein sehr wertvoller Mensch. Ich freue mich, bis ich sterben kann. Und sie finden, dass das normal ist, weil sie es gar nicht anders kennen. Weil sie von Kind auf, Jugend an, es so erlebt haben. Und wenn man dann sagt, ja, aber andere erleben das nicht so. Ja, ich weiß, die Menschen leben so oberflächlich. Weil sie es als normal empfinden. Und für den Narzissten, ist auch eine Persönlichkeitsstörung. Ist es ganz normal, dass er bevorzugt behandelt wird, dass er nicht anstehen muss, dass er Anerkennung bekommt und dass alle sagen, du bist der Beste. Er ist einfach der Beste. Wenn man ihn fragt, warum? Ja, das ist so. Das ist so. Das braucht keinen Grund. Siehst du das denn nicht? So normal ist das für ihn in der subjektiven Wirklichkeit. Das sind diese Schutzmechanismen, die bilden einen Wall um große Verletzungen herum. Diese Menschen leben ganz normal und man denkt, naja, reiß dir ein bisschen zusammen oder hast du nicht ein bisschen Einsicht. Die können nicht Einsicht haben. Es würde zu weit führen, dieses Gebiet noch weiter auszuführen. Aber es ist gut zu wissen, dass Menschen so geprägt sind, dass jeder die gesunden Reaktionen hat, die aber sich schon durch Erfahrungen und Lernprozesse zu Mustern verbunden haben können, die dann häufiger auftreten und das kann sich noch weiter verdichten und verankern, sodass Menschen darin so gefangen sind, dass sie in entsprechenden Situationen, wo es zum Beispiel beim Narzissten um Selbstwert geht, gar nicht frei handeln können, entscheiden können. Weil da geht ihnen automatisch immer die Schutzreaktion durch. Dann haben wir die Veränderungen der Persönlichkeitsstruktur. Ich möchte nun gerne ein paar Beispiele bringen. Eines, das ein häufiges Thema ist, dass man dem anderen zuliebe was macht, dass man sich zu was bringen lässt, was man im Grunde nicht mag. Und man tut es dem anderen zuliebe und ist dann eigentlich doch unglücklich. Ja, warum tut man denn etwas, wenn man nachher unglücklich ist? Und man weiß es im Allgemeinen eh schon vorher. Ich müsste das doch nicht wiederholen. Aber ich mache das schon seit Jahren. So zum Beispiel die 45-jährige Anna sagt, ich lasse mich von meinem Mann oft dazu bringen, Sachen zu machen, die ich nicht mag, um des lieben Friedens willen. Nachher ist sie natürlich wirklich regelmäßig unglücklich und diese Wiederholungen, diese Friedensaktionen bringen nichts. Bringt nur Belastung in die Beziehung. Es geht ja immer schlechter in der Beziehung. Des lieben Friedens willen. Aber da muss man sich natürlich fragen, ist es nicht vernünftig, aus Liebe für den Partner, die Partnerin, mal was für den anderen zu tun, das ich jetzt selber nicht so drauf hatte, zurückzustecken? Naja, und soll man nicht Nächstenliebe leben und nicht so egoistisch sein? Das ist diese Psychologie, also Frau Präsidentin, die Psychotherapie, das ist schon eine gefährliche Geschichte. Ja, da muss man aufpassen, weil Nächstenliebe wäre doch eigentlich das, was gefragt ist. Und dann des lieben Friedens willen ist doch eine wirklich schöne Tat. Ja, das ist ganz okay. Wenn ich es mit innerer Zustimmung mache, wenn ich sage, ja, das mag ich jetzt. Doch, das war jetzt nicht mein Plan. Ich hätte das nicht gewählt. Ich hätte jetzt nicht vorgehabt, meine Mutter am Wochenende zu besuchen. Aber weil sie mich so anruft und ich merke, es geht ihr so schlecht und sie will mich sehen, naja, ihr zuliebe. Weil ich sie liebe auch und weil es ein Ausdruck meiner Liebe ist, gehe ich jetzt nicht wandern, sondern gehe sie heute besuchen. Wenn es, dann ist es entschieden, gewollt, freiwillig. Dann erlebt man den Wert, den es hat. Und für diesen Wert bin ich bereit, einen anderen zurückzustellen. Das ist ganz okay. Aber wenn man automatisch bei jedem Anruf schon da ist, wenn man automatisch bei der Forderung des Partners schon wieder tut, dann kommt man in eine Entfremdung. Dann lebe ich nicht mein Leben. Und dann sind Nächstenliebe und so weiter, das sind schöne Bemäntelungen, die aber im Grunde eine Täuschung sind. Das ist nicht Nächstenliebe, Liebe schaut anders aus. Dann lebe ich nicht, sondern in diesen Automatismen werde ich gelebt. Aber warum leidet man denn darunter? Warum leidet Anna darunter? Wir haben es mit Anna besprochen. Die Frage, ja, sie tun es des Friedens willen, aber warum ist es für sie ein Problem? Weil da haben sie ja doch Frieden. Dann sagt sie, ja schon, aber es stimmt nicht. Weil ich habe das Gefühl, kam dann so nach ein bisschen Zeit, dass ich meinen Mann mittragen muss. Der lässt sich bedienen. Und eigentlich fühle ich mich ausgenutzt. Und wenn sie dem, dieser Anforderung nicht entspricht, dann entsteht Spannung und Unfrieden. Und das möchte sie natürlich selber nicht. Und sie sieht ja, wie sie das verhindern kann, die Spannung zwischen ihr und ihrem Mann. Und sie sieht ja, dass sie da Mittel in der Hand hat. Und dass es ja an ihr liegt, dass es keine Spannung gibt. Dass der Frieden im Haus ist, erhalten wird. Das stimmt ja, das sieht sie. Wenn sie sich so verhält, dann ist Frieden. Und wie wir da so drüber sprechen, spürt sie einen Schmerz. Da sagt sie, ich trage ihn mit, aber er trägt mich nicht. Unsere Beziehung ist zu einseitig. Und jetzt sind wir natürlich in einer tieferen Schicht. Jetzt erkennt sie, dass das nicht, also was sie intuitiv gefühlt und gespürt hat, dass das nicht mehr gut ist, erkennt sie, dass die Beziehung zu einseitig ist, dass sie in einer Service-Position ist. Scheinbar des Friedens willen. Das stimmt ja auch, weil wenn sie das nicht tut, könnte es Krieg geben. Da könnten Spannungen sein. Aber der Preis ist hoch. Coping-Reaktionen, Schutzreaktionen schauen nicht auf den Preis. Das ist so eine verdeckte Schutzreaktion. Und da müssen wir uns jetzt fragen, ja, was schützt sie? Warum tut sie das? Da wurde ihre Angst deutlich. Das war ihr Schmerz. Sie hat gemerkt, wenn sie sich nun wirklich zeigen würde, wenn sie nun wirklich den Partner konfrontieren würde, dann, wenn sie mit ihm in eine offene Beziehung, in eine Begegnung treten würde, da weiß sie nicht, wie er reagieren würde. Ob das die Beziehung aushalten würde. Da kann man verheiratet sein, aber und vielleicht schon lange verheiratet sein und kann sehr unsicher sein. Das kann mit der eigenen Vorerfahrung zu tun haben, das kann aber auch mit dem Partner selbst zu tun haben, dass sie wirklich wahrnimmt, das ist eine unsichere Beziehung. so lebt sie lieber in dieser gewissen Unverbindlichkeit, traut sich nicht, sich wirklich zu zeigen und die Nähe aufzunehmen. Die Beziehung, das ist so wie eine Luftmatratze, die ein Loch hat. Sie muss dauernd hineinblasen, dass die Luftmatratze einigermaßen gefüllt ist. Das ist anstrengend. Was schützt sie? Sie lebt nach dem Motto, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Lieber das wenige Beziehung, das kann ich steuern, da habe ich die Kontrolle darüber, als vielleicht gar keine Beziehung, als vielleicht eine Trennung, als vielleicht das Erleben müssen des Schmerzes, dass unsere Beziehung schon gar nicht mehr lebt. Und so kommt eine Schutzreaktion auf, um nicht dies erleben zu müssen, diesen Schmerz. Und durch diese Unsicherheit zu gehen und zu klären, wo stehen wir eigentlich in unserer Beziehung. Das steht an. Verdeckte Schutzreaktion. Tiefer geht es in dem folgenden Beispiel. Viel tiefer. Da ist ein Paar, das heftige Streitigkeiten hat. Heinrich ist seit 15 Jahren verheiratet, in zweiter Ehe, und seine Frau ist auch in zweiter Ehe verheiratet und hat aus erster Ehe zwei Kinder. Und er kommt so alle paar Monate zu einer Beratung oder so, um so aktuelle Dinge zu besprechen. Und diesmal kommt er wegen der Beziehung und beginnt gleich mit dem Satz: Ach, es ist wirklich schwierig, mit ihr zusammenzuleben, mit meiner Frau. Ja, warum? Was ist denn jetzt los? In der letzten Zeit, es waren so viele Dinge. Wir können nicht mehr gemeinsam Auto fahren. Wenn ich fahre, erschrickt sie ständig bei mir, hat immer Angst, wenn ich fahre, aber ich kann sie nicht fahren lassen, weil sie hat so einen unmöglichen Fahrstil. Das ist... Da fährt sie auf der Überholspur und bleibt auf der Überholspur die längste Zeit, rechts ist völlig frei, sie bleibt auf der Überholspur. Dann biegt sie ein und bleibt hinter einem Lastwagen, der nur 90 fährt, dann fährt sie wieder 5 Minuten hinter dem Lastwagen. Dann merkt sie auf einmal, ich könnte ja überholen, dann überholt sie, dann fährt sie auf 150, 160 genau. Also das schwankt dermaßen. Da ist also, und wenn ich sie dann auf eine reale Gefahr aufmerksam mache und sage, du, wenn sie ein, da ist ein Auto, red mir nicht immer drein. Die Wochenendautofahrt. Und daheim ist es schwierig, sagt er. Sie ist so vergesslich. Das ist unbeschreiblich. Da haben wir Freunde eingeladen. Und sagt sie, ja, wir machen am Wochenende, dürfen wir fahren. Am Tag davor, am Samstag, in der Früh sagt sie, ich habe denen abgesagt, es geht sich nicht aus, ich schaff's nicht. Und um Mittag fährt sie los, um einzukaufen für die Einladung. Hat sie schon wieder vergessen. Dann macht sie Einkäufe, gibt mir die Rechnungen nicht weiter und es kommen die Mahnungen nach Hause, weil sie es irgendwo wieder vergessen. Und ihre beiden Söhne sind genauso, sagt er. Also erblich. Oder dann ihre Vergesslichkeit. Oder da kann man schon denken, sich ein bisschen nachvollziehen, na, da wird man also schon nicht mehr so ganz ruhig bleiben können. Da geht es ans Eingemachte. Dann sagt sie, rufst du den Handwerker an? Da sage ich, okay, mache ich. Und dann rufe ich den am Nachmittag an. Dann sagt er, ich habe alles schon mit ihrer Frau ausgemacht. Da hat die schon wieder angerufen und alles geredet. Und sagt mir nichts. Das macht mich wütend. Oder die Spitze war, da hat sie eine Frau bestellt, dass sie sich vorstellt für ein paar Sachen im Hause, um das zu machen, ob sie das übernehmen will. Und die Frau kam und er hat sie begrüßt und hat mit ihr das besprochen. Und dann ist sie gegangen und gesagt, sie wird dann Bescheid geben. Und am Abend kommt, trifft sie sich mit seiner Frau und das sagt die Frau ihm, diese Frau, die ist ja gar nicht da gewesen. Sie hat mich angerufen, dass sie nicht kommt. Ich sagte, aber die Frau war doch da. Ich habe mit ihr gesprochen. Nein, das gibt's nicht. Sie hat mich angerufen, dass sie nicht kommt. Ja, wann hat sie denn angerufen? Ja, also am Nachmittag, am späten Nachmittag. Ja, aber die war ja am späten Vormittag da. Sie hat gesagt, sie kommt nicht. Ja, dann kommt sie nicht und übernimmt die Arbeit. Und zwar nicht zu kennen. Sie sind sich in die Haare geraten. Und dann sagte er, ich habe Zweifel, ob ich nicht zur Störung, dass ich so streitsüchtig geworden bin. Und besonders zu schaffen macht ihm ihr Stil, wie er sagt. Sie beschuldigt mich immer. Immer bin ich schlecht. Immer bekomme ich sofort Vorwürfe. Eigentlich wegen allem. Sie ist so impulsiv und fahrig und alles muss schnell gehen bei ihr. Und dann weiß sie es nachher nicht mehr vor lauter Schnelligkeit, ob sie es schon gemacht hat oder sie bekommt Zweifel, dass es richtig war. Aber wehe, ich sage etwas. Ich bin so ein faktischer Mensch, so realistisch und nüchtern. Und dies scheint es ihr eng zu machen. Warum geht es diesem Mann so schlecht? Da ist so viel automatisches Verhalten. Und die Beziehung ist mehr ein Reagieren als ein Aufeinanderzugehen. Da haben wir uns versucht, das Problem herauszuarbeiten, was ihn an diesem Verhalten von seiner Frau am meisten stört. Da konnte er gleich sagen, was ihn am meisten stört. Es störe ihn vor allem ihre Uneinsichtigkeit. Er könne mit ihr über die Themen nicht sprechen. Sie mache sofort dicht, kommt mit Beschuldigungen und jammert. Und dann jammert sie. Und ich bin immer an allem schuld. Und sie kann einfach nicht einsehen, was Sache ist, sagt er. Sie kann nie einen Fehler zugeben. Und es geht absolut nicht, dass ich hier sage, ich habe recht. Das mag sie nicht hören. Ich mag euch an der Stelle einen Ausschnitt aus dem Beratungsgespräch geben. Ich meinte, wenn wir das so nehmen, wie sie es schildern, dann können wir nur feststellen, dass sie unveränderbar ist, oder? Da kannst du nichts machen. Das ist wie genetisch. Kinder sind so, sie ist so, sie ist immer so. Und stellen wir einfach mal fest, das ist nicht veränderbar. Und sie sind ja dann so ein faktischer Mensch. Dies müssen sie nun mal als Tatsache nehmen. Sie werden sie nicht verändern können. Er ist ein faktischer Mensch. Seine Antwort war, ja, das geht nicht, das weiß ich eh. Ich kann sie nicht verändern. Schon einiges gewonnen. Aber jetzt? Sehen Sie, das ist das Problem. Sie wissen, dass es nicht geht und können es nicht anders. Das ist der Punkt, wo Sie an sich arbeiten können, denn Sie machen etwas Unsinniges. Und Sie wissen es sogar. Ihre Frage ist, warum mache ich es dann? Sie sagten vorher, Ihre Frau meinte, du zeigst immer auf mich mit dem Zeigefinger und sagst, du bist schuld, aber drei Finger weisen auf dich zurück. Das stimmt ja auch irgendwie, meinte ich noch. Ich sagte, aber sagen Sie mir, wie soll ich das aushalten? Ich merkte, da sind wir jetzt an dem Vitalen, da ist das Au. Da kommen die Schutzreaktionen. Wie soll ich das aushalten? Was kann man da tun? Erste Schritt ist es einmal zunächst einsehen, anerkennen, sich eingestehen, dass das so ist und dass das die Fakten sind. Ich werde sie nicht verändern und nun beschließe ich auch, dass ich es nicht mehr tue, nicht mehr versuche. Und versuch mal so mit ihr zu leben. Auf der Grundlage dieses Entschlusses, den Sie jetzt hier gleich fassen können, mal so zu leben. Keinen Versuch mehr, sie zu ändern. Ihre Vergesslichkeit, ihr Fahrstil, sondern das ist nicht zu verändern, mit dem hast zu leben. So. Und dann schauen, wie es ihnen damit geht. Ob es sich beruhigt oder ob es vielleicht sogar noch schlimmer wird für sie. Wenn es schlecht weitergeht, dann stehen sie vor der Entscheidung. Wenn es sogar schlimmer wird, stehen sie vor der Entscheidung. Kann ich das noch länger aushalten oder braucht es noch mehr Distanz? Dass wir mit zwei Autos fahren, nicht mehr mit einem Auto. Und dass sie die Rechnungen selber zahlt und die Mahnungen und das und ich und so weiter. Immer mehr Distanz. Distanz schützt. Und das kann, wenn es weiter unerträglich bleibt, kann das ja so weit gehen, dass man schließlich sogar an Trennung denken muss. Das muss ich nicht gleich am Anfang, sondern man soll ja auch ein bisschen experimentieren in der Beziehung. Was durchprobieren. Das bedeutet ja Partnerschaft, dass man was gemeinsam versucht und schaut, wie es einem damit geht. Partnerschaft heißt, an den Problemen in der Beziehung zu arbeiten. In jedem Fall aber versuchen, das eigene Leben zu leben. Nichts von ihr zu erwarten. Nicht ihr Leben, nein. Leben heißt, meinen Interessen nachgehen, das tun, was mir richtig erscheint, mir richtig ist. Und doch, was Überschneidungen hat mit ihr, ihr zu erklären, ich mache jetzt das und jenes. Da würde es mich freuen, wenn du dabei bist, oder können wir das gemeinsam machen, ja, mich mit dir abstimmen. Und wenn sie irgendwas behauptet, wird sie behaupten lassen. Eh schon wissend, dass sie mir nie recht geben wird. Sie wird das nicht. Und ich werde sie nicht ändern können. Einfach mal nüchtern mit den Fakten leben. Das ist ja schon fast ein Heiliger, ja, wenn man das kann. Der Heinrich sagt, ja, das klingt eigentlich logisch. Er ist wirklich ein sehr nüchterner Mann. Das klingt logisch. Und dann sagt er, aber auch so faktisch, aber ich kenne mich. In der Praxis kriege ich dann Probleme mit meinen Emotionen. Da kriege ich sofort das Gefühl, das ist jetzt so ein Muster. Er muss immer nachgehen. Und das fällt mir sehr schwer, wenn ich weiß, dass ich recht habe. Da müsste ich mich ja übergehen, wenn ich nicht darauf beharre, wo ich recht habe. Und er weiß zum Beispiel, dass diese Frau ja wirklich da war, um sich vorzustellen. Und dass sie erst danach abgesagt hat, weil sie es nicht tun wollte. Wieso soll ich zugeben, dass sie recht hat, wenn ich es so sicher weiß? Da gehen wir jetzt auf eine andere Ebene. Ja, er weiß es. Aber welche Bedeutung hat es, wenn Ihre Frau sagt, sie sei nicht da gewesen? Warum ist das so wichtig? Coping-Reaktionen treten nur dort auf, wo es um was Wichtiges geht. Und jetzt versuche ich ihm bewusst zu machen, wie wichtig ist denn das jetzt, dass die Frau da war? Die kommt eh nicht, sie tritt die Stelle nicht an. Ist ja völlig wurscht. Soll sie glauben, sie war nicht da? Ja und? Man kann sie doch einfach reden lassen. Das Wichtige ist ihm da, dass er Recht bekommt. Das ist aber was anderes. Das hat mit der Sachlage selbst nichts zu tun. Da muss man jetzt anfangen zu trennen, das was Sache ist und das was Bedürfnis ist. Was hat das für eine Bedeutung? Da sagt er, ja, das hat schon eine Bedeutung für mich. Ich werde nicht ernst genommen. Das ist was Gewichtiges. Jetzt konfrontieren wir ihn mit dem. Brauchen Sie das Zugeständnis von ihr, damit Sie sich ernst genommen fühlen? Hängt das ab von ihr? Ja, gerade von ihr. Bei Fremden ist mir so wurscht. Aber bei meiner Frau möchte ich schon ernst genommen werden. Das ist ein sehr seriöses, tiefes Gespräch. Da kommt man schon in eine gewisse Enge hinein. Aber Sie wissen ja, dass Ihre Frau sehr vergesslich ist und Dinge leicht durcheinander bringt. Aber wenn ich ihr sage, dass ich mit ihr gesprochen habe, dann hat das nicht mehr mit Vergesslichkeit zu tun. Das ist ein guter Kerl. Ne? Da bringt er mich schon ein bisschen in die Enge. Ne? Da könnte sie mir einfach glauben und mich ernst nehmen. Sag ich, ja, das ist eine sehr kluge Antwort. Sie könnte Ihnen einfach, ich bin hier nah im Begriff dazu, versuchsweise einfach vertrauen. Aber sie kann es ja auch beim Autofahren nicht. Das war jetzt für ihn ein bisschen viel. Da hat er ein paar zynische Bemerkungen gemacht und sich ein bisschen Luft gemacht. Da bin ich ihm offenbar nahe gekommen. Und da lasse ich ihn so ein, zwei Minuten zynische Bemerkungen machen, ganz witzig und lustig waren, aber natürlich wirklich da hat er es von sich wieder ein bisschen weggeschoben. Und dann, nachdem er sich Luft gemacht hat, sagte ich ihm, ja, aber statt solcher Bemerkungen könnten Sie etwas anderes sagen. Ich könnte mir sagen, ich glaube, wir haben Probleme miteinander aus zwei Gründen. Erstens, ich bin empfindlich, wenn ich mich nicht ernst genommen fühle. Und zweitens, ich habe das Gefühl, du vertraust mir zu wenig. Das Erste muss ich selber mit mir ausmachen. Das andere ist etwas, das wir gemeinsam besprechen sollten. Sie könnten sie ganz direkt fragen, ein bisschen später. Ist es so, dass du mir nicht glauben kannst, wenn ich etwas sage, das ich selbst gesehen habe? Ist es schon so schlimm zwischen uns, dass du mir gar nichts mehr glaubst? Wenn man da so etwas in das Scheinwerferlicht des direkten Ansprechens stellt, da wird einem, auch dem Partner, sehr bewusst, na also das ist es nicht, weil das sind ja auch Reaktionen vom anderen. Da sagt er, ich glaube, sie denkt ja gar nicht darüber nach. Sie ist nur noch auf Abwehr. Das war wieder sehr klug. Da sagen sie was ganz Wichtiges. Was muss sie denn abwehren? Er, dass sie falsch liegen könnte oder dass sie eine Schwäche hat. Und da habe ich jetzt den Eindruck gehabt, trifft schon etwas, aber da hat er sich selbst zu wenig im Blick. Und da habe ich das, was ich jetzt im begleitenden Gespräch wahrnehme und empfinde, hineingegeben. Das kam jetzt nicht von Heinrich, sondern das bringe ich nun hinein und sage, da habe ich ein bisschen ein anderes Gefühl dabei. Was hättet ihr für ein Gefühl? Ist es wirklich, will sie sich schützen? Geht sie in die Abwehr, um ihre Schwäche zu verdecken? Oder dass sie falsch liegen könnte? Das ist wahrscheinlich schon dabei. Also ich würde das nicht in Frage stellen oder in Abrede stellen, aber da ist noch was anderes dabei. Und ich meinte, meinem Gefühl her, mir kommt vor, sie wehrt sich gegen ihre Dominanz. Sie möchte ihren Raum für sich. Sie möchte sich nichts sagen lassen müssen. Wenn sie Recht haben und darauf insistieren, könnte das bei ihr das Gefühl bewirken, er beherrscht mich. Oder er muss immer der Bessere sein. Ein bisschen Pause. So ein Wechselspiel in eurer Beziehung könnte ich mir schon vorstellen. So wie ich sie kenne, haben sie schon ein bisschen so einen Zug, dass sie der Bessere sein wollen. Und sie ist sich ihrer selbst vielleicht auch nicht so sicher. Und um das geht dann der Eiertanz, der dann beginnt. Sie sind sich ihres Selbstwertes auch nicht so sicher. Weil dann könnte man ja mit einem lieben Lächeln sagen, ja gut, ich habe diese Frau ja gesehen und du hast sie nicht gesehen, aber das spielt ja jetzt keine große Rolle. Wenn ich genug Selbstsicherheit habe und Selbstwert, dann hängt mein Selbstwertgefühl und mein in mir Ruhen nicht davon ab, dass ich sage, ja, ich habe das auch gesehen oder du hast recht. Sondern ich weiß, ich habe sie gesehen. Und ich kenne meine Frau. Ich weiß, dass sie ein bisschen schusselig ist und den Anruf falsch verstanden hat und jetzt nicht mehr abrückt. Und ja, das. Aber sie ist ja trotzdem lieb. Und ich kann das auf sich beruhen lassen. Da war der ganz weich. Und mit weicher Stimme hat er gesagt, ja eh, ich habe sie auch sehr gern. Sonst hätten wir uns eh schon lange getrennt. Und dann haben wir das noch weiter vertieft. Dass auch wenn sie vergesslich ist, gut, aber er liebt sie und Liebe ist größer als diese Macken oder diese Details. Und es gilt schon jeweils abzuwägen, ob man auf seinem Standpunkt beharren will. Und das Thema Vertrauen ist anzusprechen. Partnerschaft haben heißt nicht, dass man es leicht hat miteinander. Das ist ein Irrtum, den man spätestens nach den Flitterwochen aufgeben sollte. Es heißt, dass man einander anzunehmen versucht und immer mehr anzunehmen und den anderen sein lässt, wie er ist und ihm entsprechend begegnet und auf sich selbst auch schaut, dass man mit diesem Menschen auch selber gut da sein kann. Da braucht es eine entsprechende Freiräume und Distanz auch. Man kann nicht immer durch Händchen halten, durchs Leben gehen. Dann ist Partnerschaft Anreiz für ein Wachstum. In den nächsten Wochen, das war nicht leicht für den Heinrich. Wir haben in den nächsten Sitzungen dann nochmal so ein paar Wochen später darüber gesprochen, dass Leben einfach nicht ideal ist. Dass jeder Partner Defizite hat, Macken hat, etwas nicht so gut kann. Und ich natürlich auch meine habe. Und dass es eine Kunst ist, mit diesen Begrenztheiten zu leben. Aber wie können wir mit Grenzen leben? Die Kunst ist, innerhalb der Grenze zu leben. Und auf das zu schauen, was doch da ist, was irgendwie gut ist. Was wichtig ist, wo die Liebe schwingen kann. Und dann kann man, so kann man gemeinsam älter werden und auch eine gewisse Abgeklärtheit bekommen. Und wichtig ist so dieses bei sich bleiben, den anderen lassen, aber das kann ich nur, wenn ich bei mir bleiben kann. Und dass man sich bewusst macht, und das war eben, das ist ja wahr, diese Situationen sind ja nicht bedrohlich. Nicht einmal ihre Auto fahren. Nicht so bedrohlich. Das Problem ist der Ärger, der sofort aufkommt. Diese Reaktion. Als Resümee, hier haben wir zwei akzentuierte Persönlichkeiten. Beide sind nicht sehr gefestigt in ihrem Selbstwert. Er braucht immer Bestätigung von ihr. Bestätigung, dass er recht hat und dass er gut ist Es genügt ihm nicht, es selbst zu wissen. Da ist der schwache Selbstwert drin. Er braucht den anderen dazu. Sag mir, dass ich recht habe. Ich weiß ja selber, dass ich recht habe. Was brauche ich da? Aber man braucht es dann. Wenn man einen schwachen Selbstwert hat, braucht man es. Da schreit die Seele auf und kommt mit den Schutzreaktionen. Und dann wird er einengend, manipulativ, nörgelnd, zwingend, weil er eine Bedürftigkeit hat. Und er verlangt von seiner Frau, dass sie ihm diese Bedürftigkeit bedient. Sonst wird er unrund, ungeduldig, ärgerlich, zerfällt, aggressiv und immer noch dominanter. Ohne die Hilfe des anderen geht er sich verloren. Und das ist schon bedrohlich. Und da kommen solche Schutzreaktionen. Sie hat einen unbändigen Drang, sich nicht festlegen zu müssen, sondern sich immer frei und leicht fühlen zu können und auf ihre Impulsivität freien Lauf lassen zu können. Ihre Selbstunsicherheit kommt immer wieder durch. Und dann fragt sie ihren Mann, braucht von ihm nun sein Wissen, fragt, was er dazu meint, ob man dieses Kästchen grün streichen soll oder blau streichen soll und so weiter. Und was seine Entscheidung ist. Und wie ein Ritual, eine ständige Wiederholung. Sie braucht ihn auch zur Bestätigung in ihren schnellen und impulsiven. Und dann sagt er, und am nächsten Morgen ist sie schon wieder in einer anderen Stimmung und schmeißt das alles über den Haufen, mag sich ja nicht festlegen. Und er fühlt sich nicht ernst genommen und inzwischen hat sich eingependelt, dass er, wenn sie ihn fragt, gar nichts mehr sagt. Weil er eh weiß, am nächsten Morgen ist wieder alles anders. Ich kann sagen, was ich will. Und ich sage halt irgendwas, weil es hat gar keine Bedeutung. Sie nimmt ihn nicht ernst, sie nimmt sich selbst nicht ernst. Sie ist so eine hüpfende Persönlichkeit. Das sind Persönlichkeitsstrukturen, die hier dieses Miteinander geprägt haben und das ist schwierig geworden. Und hier ist es wichtig, dass man sich als Partner ein Korrektiv fühlt. Dass man diese Prägungen und diese Bedürfnisse, dass man sich die bewusst macht und auf anspricht. Das haben die jetzt alleine nicht mehr finden können. Also er hatte dann bei sich wirklich Änderungen machen können, sodass es leichter wurde. Und dann später kam er dann mit seiner Frau auch. Dann haben wir das geklärt. Wir brauchen einander. Jeder hat so seine Defizite und Schwächen. Und durch den anderen wird das korrigiert, wie bei den Chromosomen. Ein Chromosom, wir haben alle genetische Informationen doppelt in jeder Zelle. Weil da sind Fehler drin und damit die Fehler nicht das Leben bedrohen, ist wichtig, dass da eine Absicherung ist, dass eine Kopie da. Und so ist der Partner eine Kopie, der mir die Fehler, diese Schwächen, die ich habe, ausgleicht. Das ist der Sinn. Wir sind paarig angelegt von den Chromosomen bis zum gesellschaftlichen Leben. Jetzt ist es schon spät geworden. Habt ihr den Eindruck, es gibt euch was? Soll ich noch was bringen? Oder ist es schon... Eine Lehrerin, Ilse, 43 Jahre, erschrickt über sich im Unterricht, als sie bemerkte, wie aufbrausend sie einen Schüler zurechtwies, der in der Schule sagte, ich kann Ihnen das Unterricht sagen, dass er nicht schreiben mag. Und dann sagt sie ihm aufbrausend, ich muss auch viele Dinge tun, die ich nicht mag. Kann man als pädagogische Intervention ansehen, muss es aber nicht. Sie war überrascht, dass das so unvermutet aus ihr aufbrach und dass es so heftig war. Und das hat sie nachdenklich gemacht und hat sich dann beim Schüler entschuldigt. Aber was ist da los? Warum reagiert sie so heftig? Was ist so schlimm, wenn ein Schüler sagt, dass er nicht schreiben mag? Wieso nimmt sie in ihrer Antwort Bezug auf sich? Ich muss ja auch viele Dinge machen. Es geht dem Schüler ja gar nichts an, was sie tut. Was kommt da aus ihrem Leben durch? Die Lehrerin war zu diesem Zeitpunkt in Therapie schon einige Zeit und da sprach sie es an und bemerkte sogleich dazu sagen, ich tue mir selber schwer mit dem Mögen. Ich beachte das Mögen so gut wie nicht. Ich habe eigentlich immer so gelebt. Etwas später sagt sie dann noch dazu, und ich habe mich früher eigentlich auch nicht freuen können, und da bin ich sogar depressiv geworden. Das war der Grund, warum sie in Therapie kam. Nun sehe ich, dass das irgendwie zusammenhängt. Nun, wenn man zu wenig beachtet, was man mag, und diesen Lebensbezug nicht ausreichend in die Entscheidungen einbindet, dann wird das Leben zu dünn. Dann ist das Leben leidvoll. Und dann sagt sie, knüpft sie wenig später an mit der Erfahrung, es kommt ihr in den Sinn, ich konnte mit meiner Mutter nie über Gefühle reden. Gefühle wurden bekämpft, übergangen, nicht beachtet. Das Motto der Mutter war, wohin kämen wir, wenn da jeder mit seinen Gefühlen daherkäme und mit dem, was er mag und nicht mag. Und genau das Motto ist ihr im Unterricht durchgekommen. Das war eingebrannt in ihr, das hat sie geschmerzt und das brach nun wieder auf. Aber nun war es nicht mehr normal für sie, sondern sie ist erschrocken darüber. Das ist aufgrund der vorangegangenen Therapie und der Bearbeitung der Depression nun schon geworden in ihr. Was versucht sie zu schützen? Naja, wir kennen alle den Spruch, eine gesunde Watschen hat mir auch nicht geschaut. Sie versucht zu schützen, dieses viele Leiden, das sie durchgemacht hat, dass das nicht umsonst war. Dass es nicht wertlos war. Aber sie spürte inzwischen, dass das ein fremder Satz war. Das ging nicht mehr. Nach so etwa 2 Monaten, in weiteren Therapie, war sie schon so weit, dass sie sagen konnte, jetzt ist diese Thematik, das ist schon besser geworden. Ich kann jetzt besser ausdrücken und wahrnehmen, was ich mag und nicht mag. Jetzt ist es zu einem erträglichen Maß geworden. Auch wenn ich immer noch einiges tue, was ich nicht mag, aber jetzt fühle ich es und kann immer öfter die Situation verändern. Hier habe ich es nicht einmal bemerkt. Jetzt hat sie eine höhere Sensibilität für sich und dieses Reagieren auf Situationen des Nichtmögens, da ist sie achtsamer, vorbeugender und solche Äußerungen kommen nun nicht mehr. Da sieht man so die eigene Lebenserfahrungen, wie so eingebrannte Sätze und Erfahrungen einen zum Reagieren bringen, weil da schmerzt etwas und das ist einem gar nicht mehr bewusst. Man weiß es nicht mehr. Darum ist es schon wertvoll, wenn wir sehen, dass wir heftig reagieren, dass Automatismen eintreten, dass wir denen nachgehen. Ich möchte zum Schluss noch eine Situation aus Schule und Unterricht bringen, weil gerade auch viele Pädagogen und Pädagogen hier sind. Diese Überreaktionen im Beruf. Ich darf sagen, da hat mir Reinhard Pfandl, Kollege von uns hier in Tirol, einige Anregungen gegeben und Situationen geschildert. Man hat, es gibt wirklich schwierige Situationen für Lehrer in Schulen. Kinder, die aus Familien stammen, wo impulsive Gefühlsausbrüche vorherrschen, Abwertungen, Anschuldigungen, Gewalt, Androhungen und tatsächlich Gewalt geschieht. Solche Familien sind dann außerdem oftmals am Rande der Gesellschaft und in ihnen wird über die Schule schlecht geredet, lustig gemacht, abgewertet, die Lehrpersonen wird die Kompetenz abgesprochen. Die Kinder kommen in die Schule aus diesem elterlichen, familiären Hintergrund in ein völlig entwertetes System, entwerten die Lehrer, gehen nicht auf die Lehrer zu, werden die Lehrer fühlen sich nicht ernst genommen. Das ist dann auf der persönlichen Ebene durchaus schwierig, aber auch auf der fachlichen Ebene werden keine, die Hausübungen werden wenig gebracht oder gar nicht gebracht. Informationen, die aus der Schule nach Hause mitgehen, werden nicht abgeliefert und so weiter. Kann ganz schwierige Situationen ergeben. Ich denke, einige von euch könnten über solche Sachen berichten. Ich hoffe, dass es in den meisten Schulen nicht so ist, aber es kann schon sehr schlimm zugehen. Und dann sind Lehrpersonen oft auch überfordert und dann kommt man in das Gebiet der Schutzreaktion. Die Situationen eskalieren. Die Lehrpersonen geben die Verantwortung ab an den Direktor oder Direktorin und sagen, sie möchten mit diesen Eltern nichts mehr zu tun haben. Die Direktion muss hier eingreifen oder sie beginnen impulsiv auf diese Eltern oder auch die Kinder zu reagieren. Wir halten den Eltern vor, welche schlechte Eltern sie doch sind, dass sie auf ihre Kinder nicht aufpassen, dass sie nicht zu den Hausübungen anhalten, dass sie ihre Pflichten vernachlässigen und dass sie zu wenig fördern. Und diese Kinder haben aber oft schon eine ganze Reihe von Förderungen hinter sich, von Ergotherapie, Logopädie, Psychotherapie oder einfach Entwicklungsförderungsprogramme durchgemacht. Der Rückzug dieser Lehrpersonen, das ist verständlich. Weil niemand möchte freiwillig mit so hysterisch schreienden, unter der Gürtellinie tobenden, verletzenden Eltern sich auseinandersetzen. Das tut ja weh, da weiß man ja nicht, was mit einem geschieht. Das ist wirklich sind belastende Situationen und auch nicht ungefährliche für die eigene Psyche. Wenn man dann mit diesen Eltern, wenn sie mit diesen Eltern in Kontakt kommen ist, hat man gleich ein Unbehagen, weil man schon ahnt, das wird wieder ein Desaster. Diese abwertenden und vernichtenden Kommentare, mit denen man sich aussetzen muss, diese unschönen Szenen können dann auch manchmal dazu führen, dass man mit Polizei droht, weil man Verleumdungen vermutet und so. Also richtig der Griff nach größeren Schutz und Außenhilfe und Macht von außen, dass man die Schulsportwoche ihnen streicht, den Kindern, dass man sie mit schlechten Verhaltensnoten bestraft, dass man die Kinder abwertet, ihr seid ja krank im Kopf und ähnliche sich so irgendwie versucht zu erwehren. Und wenn man einmal im Dickicht solcher automatischen Reaktionen ist und von gegenseitigen Beschuldigungen und Verletzungen, da ist es ganz schwer, wieder herauszukommen. Und wenn man gar nicht weiß, dass es so etwas wie Persönlichkeitsstörungen gibt, was ich heute so angedeutet habe, diese fixen, nicht nur Muster, sondern eingebrannten, in den tragenden Strukturen der Persönlichkeit sitzenden Reaktionen, dann tut man sich schwer, man kann das gar nicht verstehen. Persönlichkeitsstörungen, die verstehen auch nicht, um was es da geht. Und das kann dann leicht diese Eskalation hervorrufen, wenn es bei einem, bei der Lehrperson selbst, die Schwächen der eigenen Persönlichkeit triggert. Und dann entsteht eine explosive Mischung zwischen den Eltern, Kind und Lehrperson. was kann man da tun? Ich möchte ein paar Anregungen geben. Das ist, kann man natürlich in dieser Allgemeinheit nicht letztlich beantworten, aber Anfänge können wir hier sehen. Was kann man tun? Das Erste ist annehmen. Man muss sich als Lehrperson eingestehen, dass man auch als beste Lehrperson an Grenzen stößt. Man kann nicht alles so regeln, wie man es gerne hätte, zum Wohl des Kindes, für das eigene Wohl, für den Unterricht. Da gibt es Kinder- und Familiensysteme, die sind so gestört, da hat man im Verlauf eines Schuljahres kaum eine Chance, wirklich was zu verändern. Das gibt es. So wie die Persönlichkeitsstörungen in der Psychotherapie, das sind die ganz langen Therapien, die dauern 6, 7, 8 Jahre, weil da Nachreifung geschehen muss, Nachentwicklung geschehen muss. Und so kann man in einem Schuljahr und nicht einmal in einem therapeutischen Setting kaum was bewirken. Das ist nicht immer leicht, weil man ja einen pädagogischen Eros hat, weil man ja was tun möchte, weil man den Kindern helfen möchte, weil man ihnen was vermitteln möchte, weil man Zeuge wird, schmerzlicher Zeuge, wie hier Kinder leiden müssen. Da leidet man ja selbst mit. Aber nicht mit dem Anspruch herantreten, dass ich jetzt da was ändern kann. Eine zweite Grundhaltung, das heißt noch nicht resignieren, das heißt nur mal langsam. Der Wunsch, der muss hier im Zaum gehalten werden. Und wir müssen schauen, was ist realistisch möglich. Das ist dann ein späterer Schritt. Zweitens, wir müssen klar sein mit unseren Bewertungen. Diese Reaktionen der Lehrpersonen, die sind verständlich. Dass man impulsiv wird, dass man in Rage gerät, weil man sich ja schützen muss. Also das bitte ich euch wirklich vom heutigen Abend mitzunehmen, diese Schutzreaktionen sind etwas Sinnvolles, die brauchen wir. Und wenn sie auftreten, nehmt sie so. Das ist kein Zeichen eines schlechten Charakters, sondern es ist ein Zeichen, dass ich in Bedrängnis bin, fachlich oder persönlich. Den Impuls zur Reaktion, den müssen wir würdigen, aufnehmen, verstehen versuchen. Nicht übergehen. Das ist, ihn würdigen heißt, auch den Kolleginnen und Kollegen sagen, bei diesem Schüler, bei diesen Eltern, da geht es mir miserabel, da kommt mir das hoch, da kommt mir die Galle hoch, da werde ich wütend, ich könnte die Ohrfeigen oder was. Das heißt nicht, dass man es tun soll, aber den Impuls würdigen. Wenn wir das tun, dann schalten wir bereits personale Kräfte ein und das automatische Verhalten wird gedämpft, zurückgestellt. Weil ich beginne nun zu verstehen, was diese Impulse, diese Reaktionen, was die bedeuten. Da komme ich als Person, als verstehende, entscheidende, freier Mensch dazu und hebe den Inhalt. Drittens ist es sehr gut, und das ist gar nicht so leicht, sich bewusst zu machen, wenn ich heftig werde, ist immer ein Eigenanteil dabei. Da geht es immer um was von mir. Das mag ich vielleicht nicht so sehen, aber die Heftigkeit ist der Hinweis, hey, da hat es was mit dir zu tun. Frühen Erfahrungen, Defiziten, Mängel, Verletzungen, übergroße Wichtigkeit und das lässt mich dann vorsichtiger sein. Das führt dann dazu, dass ich mich nach dem Vorfall auch auseinandersetzen soll mit mir, zum Beispiel im Gespräch mit den Kolleginnen oder mit Partnern, Freunden, auch mit einem Psychologen oder so. Das Gegenteil dieser Position ist das Beharren auf Standpunkten. Dass man sagt, das darf es nicht geben, das gehört sich nicht, das ist unethisch. Das ist ein Prinzip der Pädagogik, dass das nicht vorkommen darf. Das Beharren auf solchen Prinzipien und Standpunkten, das führt dazu, dass man die eigene Thematik verdeckt hält. Dann versucht man sich selber Recht zu geben, indem man darauf beharrt. Aber man kommt in der Entwicklung nicht weiter. Eine gute Lehrperson ist bereit, sich persönlich berühren und betreffen zu lassen. Dann kann sie authentisch sein. Dann kann sie wirklich Persönlichkeit sein. Ein vierter Punkt, dass man auf den Inhalt schaut. Also, die Realität ist jetzt mal so und ich habe Grenzen. Zweitens, die Reaktion ist verständlich und bietet Schutz. Und ich will sie nicht abwerten, sondern in ihrem Wert annehmen. Drittens, wenn es heftig ist, wo bin ich da drin? Viertens, und was ist der Inhalt in dieser Situation? Um was soll es da gehen? Manchmal kann ich das erst im Nachhinein, zu Hause oder mit anderen überlegen. Manchmal fällt es mir in der Situation schon ein. Was ist hier wichtig? Was ist pädagogisch gesehen der nächste Schritt? Zum Beispiel, dass es wichtig wäre, den Kontakt mit den Eltern zu intensivieren, regelmäßige Gespräche mit den Eltern zu haben oder mit ihnen darüber zu sprechen, dass sie nicht über die Schule schlecht reden und so weiter. Was sehe ich jetzt als den nächsten wichtigen Schritt an? Den Eltern Einhalt gebeten. Es wird nicht immer gelingen, aber wenn ich so einen Inhalt fassen kann und vorlegen kann, habe ich eine größere Chance, die Menschen zu erreichen. Dann ist nicht Schlagabtausch, sondern dann beginnt ein inhaltlicher Austausch. Dafür ist wichtig, auch Supervision, in Supervisionsgruppen zu gehen. Die Supervision ist eine fachliche Kompetenzerweiterung. Die Supervision ist nicht Zeichen einer Schwäche einer Lehrperson. Wenn ich, meine Supervision beginnt schon damit, dass ich mit den Kollegen mich darüber unterhalte, aber wenn es wirklich schwierige Situationen sind, ist es sehr wichtig, dass man von verschiedenen Seiten her drauf schaut und das gemeinsam reflektiert. Und dann ein letzter Punkt, dann komme ich zum Schluss. Pragmatisch vorgehen. Weil man kann auch Beratungslehrerinnen einschalten, oder ambulante Familienberater und so, und über diese Außenwege Hilfe bekommen und Brücke zur Familie schlagen. Und das hat oft, wenn das gelingt, hat es meistens sehr schnell recht gute Auswirkungen. Dann werden Hausübungen wieder eher gemacht, dann kann man auch wieder eher ein Lob aussprechen, dann merken die Kinder, dass das Klima in der Schule ja gar nicht so schlecht ist, dass es vielleicht sogar besser ist als zu Hause. Sie können vielleicht sogar eine Freude entwickeln, kann man beobachten, dass sie in die Schule gehen. Es gelingt nicht immer, aber wir sollen die Dinge auch tun, auch wenn nicht garantiert ist, dass es zum Erfolg führt, dass wir uns bemüht haben. Und wenn ich jetzt hier damit abschließen darf und sagen darf, die Beispiele sollen illustrieren, wie das in der Praxis ausschaut. Dass wir hier diese zwei Verhaltensweisen in uns haben, das entschiedene Freie und das Automatische. Und dass das Automatische nicht schlecht ist, sondern lebensnotwendig ist. dass es aber Gefahren mit sich bringt. Wenn es sich verfestigt, dann wird es zu Störungen. Psychische Störungen sind immer verfestigte Schutzreaktionen. Da wird durch die Fixierung die Freiheit des Menschen in seinem Erleben und Verhalten eingeengt und damit wird es immer enger und schmaler und ärmer im Leben. Aber wenn ihr heute mitnehmt, dass diese Reaktionen ungemein wertvoll sind, weil sie Fingerzeige sind, weil sie darauf zeigen, dass da etwas in Gefahr ist, dass wir da jetzt um etwas kümmern sollen, Sorge tragen, entwickeln, dann ist es eine große Chance. Und wir, an dem, wo wir uns reiben, da können wir sehr wachsen. Und das wünsche ich uns allen, dass uns das gelingt. Danke, ich habe jetzt sehr lange gesprochen.